als Vorlage, dann habe ich, wenn ich circa einen Millimeter Rand mache, habe ich nach 100 Quadraten, habe ich statt 2 Zentimetern ein Quadrat von 4,2 Zentimetern an der Seite. Über doppelt so groß. Und das ist so ein Bild dafür und sind Beispiele dafür, was passiert, wenn wir unser Leben nicht nach dem Original ausrichten, sondern nach dem, was man schon gehört und gesehen hat, nach dem, was gerade läuft, so sind das Ausrichten nach ständig verändernden Ansichten. Und wir sind als Gemeinde in dieser Serie dran, Leben in Bewegung, wo wir uns über ein paar Lebensthemen Gedanken machen. Und das Unterthema heute ist so Leben, die Frage nach dem vorbildlich Leben. Und heute neigen wir ja manchmal dazu, dass wir unseren Glauben von unserem Tun trennen, oft auch mit dem Hinterausgang der Gnade, sagen, ja, ist alles, ich bin durch Gnade gerettet, alles gut, ich kann machen, was ich will und Gott hat mich sowieso lieb. Und die Bibel betont aber ganz stark, dass unser Tun immer wieder auch so die Frucht und Konsequenz unseres Glaubens und unseren Überzeugungen ist. Und darum möchten wir uns heute diese Frage stellen, wie können wir denn unser Leben gesund ausrichten und wonach und warum? Wie definieren wir wirklich, was gut und vorbildlich ist? Woran orientieren wir uns in der konkreten Ausgestaltung unserer Lebensbereiche? Ich habe da ein paar Dinge mitgebracht. Wir haben den Lebensbereich vielleicht Beziehungen. Sagen, ja, wonach richte ich mein Leben aus, wie ich meine Beziehungen führe? Sage ich die Wahrheit? Liebe ich meine Nächsten? Wie gehe ich damit um? An was richte ich das aus? Wir haben diesen Lebensbereich Ressourcen. Wie gehe ich mit meinem Geld, Zeit, mit meinen Talenten um? Wie richte ich das aus? Nutze ich alles für mich oder habe ich da andere Wertmaßstäbe? Diesen Lebensbereich Gesundheit, wie gehe ich mit mir selber, meinem Körper, meiner Gesundheit, meiner psychischen Gesundheit, wie gehe ich damit um? An was richte ich das aus? Einfach nach dem Gutdünken, nach allgemeinen Normen in unserer Gesellschaft, was man gerade im Blick und 20 Minuten liest, wie man soll. Was mache ich mit dem Lebensbereich Arbeit? Für die meisten von uns der Bereich, wo wir am meisten Zeit verbringen in unserem Leben. Wie verhalte ich mich dort gegenüber Chef und Angestellten? Wie rede ich auf der Baustelle? Wie verhalte ich mich bei Konflikten und Krisen? Und wir haben auch diesen Lebensbereich Glauben, könnten ganz andere Boxen auch machen, aber so als Beispiel. Und die Frage ist ja, wie und woran richten wir unser Leben aus? Weil du weißt ja schon ganz stark, was passiert, wenn ich da jetzt weiter nach links ziehe. Das wird dann sehr wackelig. Und wir möchten ja etwas bauen, das nachhaltig ist, etwas, das auch für kommende Generationen hält, wo unsere Kinder uns auch anschauen können und von uns etwas lernen können. Die Bibel sagt in Sprüche 16, sagt, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Also die Bibel nennt uns schon da den Urinstinkt des Menschen, dass wir eigentlich denken, was ich tue, ist okay. Wir verstehen das, warum wir etwas tun. Wir können unser Handeln oft nachvollziehen oder zumindest gutheißen. Wir kennen unsere guten Gründe, um uns so zu benehmen. So, andere sind schlimmer oder der hat uns das gemacht oder dieses ist so. Und darum, weil wir eine Innensicht haben, denken wir oft, was ich tue, ist richtig. Die anderen sind falsch. Der Mensch hält sein Handeln für richtig. Gott aber prüft das Herz, er sieht das Herz an. Und in Richter 17 und 21 sind schon zweimal ganz krasse Beispiele geschrieben. Da heißt es, zu der Zeit war kein König in Israel. Da kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Also schon zweimal im Alten Testament gab es diese Situation, wo der Mensch keine Autorität über sich gehabt hat oder auch keine akzeptiert hat und gesagt, ich richte mein Leben nach Dingen aus, so wie ich es will. Niemand hat mir zu sagen, was ich tun soll, wie ich leben soll. Ich mache, was ich will. Und spannend ist, dass die Konsequenz von diesem Denken, die erste Konsequenz ist meistens Götzendienst. Nämlich, dass der Mensch keine Autorität über sich erlaubt, aber er braucht trotzdem irgendeinen Gott. Dann baut er sich seinen Gott selber. Er gestaltet ihn entweder mit Holzfiguren oder mit Dingen, die er unglaublich verehrt und meistens setzt er sich selber auf den Thron und macht sich selber zum Maßstab von allen gültigen Normen und Wahrheiten. Und im Gegensatz dazu sagt dann Jesus in Matthäus 28, in diesem bekannten Missionsbefehl, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also damit sagt er, da ist eine Autorität, die steht über euch. Ich bin König, ich bin Gott. Mir ist alle Macht gegeben. Ich bin der Höchste aller Könige, der Herr aller Herren. Er fordert diesen Anspruch, Jesus. Also wir können keinen Jesus nachfolgen, den wir wirklich ernst nehmen und ihn nur so zum spannenden Philosophen degradieren. Wer Jesus wirklich ernst nimmt, akzeptiert, dass er diesen Selbstanspruch hatte, König der Könige zu sein. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dann sagt er, darum geht hin und lehrt alle Völker. Wie macht man das? Indem man sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und sie lehrt zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Also im Missionsbefehl ist diese implizite Aufforderung drin, dass Christsein irgendwie bedeutet, auch das Leben an etwas auszurichten, auch etwas zu tun, was er geboten hat. Das heißt auch Christsein, das heißt auch Nachfolge. Lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und ich stelle fest, bei mir selber und auch in Gesprächen immer wieder, dass wir als Christen oft einen schwierigen Umgang mit Befehlen, Gesetzen und Geboten haben. Oder? Wir haben das Evangelium als Grundlage, das uns ja frei gemacht hat vom Gesetz, lesen wir immer wieder bei Paulus. Wir sind freigesprochen, gerechtfertigt aus Gnade und so kommen wir oft so in ein Dilemma rein und wir werden dann im Evangelium oft von zwei Seiten bedrängt. Timothy Keller sagt, die zwei Feinde des Evangeliums, sagt, auf der einen Seite haben wir die Gesetzlichkeit, die sagt, wenn du nicht tust, was Gott dir sagt, kannst du nicht in den Himmel kommen. Noch schlimmer, du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du tust, was du sagst. Was er sagt, natürlich. So. Also die Bedingung für Rettung und Erlösung ist mein Tun, meine Werke. Das ist Gesetzlichkeit. Aber die andere Seite, und da erlebe ich uns als Christen in der Schweiz noch fast stärker bedrängt, ist die Gesetzlosigkeit. Sie sagen, wir haben Gnade, wir wurden befreit vom Gesetz, wir müssen nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Das stimmt, wir wurden aus Gnade errettet, aus Liebe befreit. Jesus hat alles für uns gemacht. Aber in den Stand der Kindschaft versetzt zu sein, heißt nicht, mach was du willst, oder? Und da erlebe ich, dass wir oft dieses Dilemma haben im Umgang mit der Gestaltung unserer Lebensbereiche, dass wir denken, ach, alles Gnade, ach, Gott liebt mich sowieso. Und das ist so eine Art Relativismus. Wir sagen, ach, spielt eh keine Rolle. Warum sollte ich mich nach Aussagen der Bibel richten in meinem Leben, wenn Jesus mich ja sowieso liebt? Ist ja sowieso Gnade da. Wir sind ja eh alle Sünder. So, ist ja niemand perfekt und ich auch nicht. Let it go, let it go, let it go. So. Und das ist die Seite der Gesetzlosigkeit. Und ich glaube, dass wir da als Kinder Gottes wirklich herausgefordert sind in der heutigen Zeit, gegen diese zwei Feinde des Evangeliums zu kämpfen und zu bestehen, unsere Mitte zu halten, zu sagen, hey, unsere Kindschaft, unsere Rechtfertigung und Erlösung kommt allein aus Glaube, allein durch Gnade, allein durch Jesus Christus. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber als Kinder Gottes erneuern wir unser Denken nach Römer 12. Wir leben nicht mehr weiter wie vorher. Das ist Paulus genauso wichtig, wie die Betonung, dass Glaube zentral ist. Dann zu sagen, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann lebe auch so, dass man sieht, dass du erneuert wurdest, dass etwas in dir neues Leben geschenkt wurde. Und das heißt, wir können Gesetze und Gebote nicht einfach wegwerfen und für ungültig erklären, sondern wir akzeptieren die als einen lebensspendenden, lebensfördernden und lebensbejahenden Rahmen, den Gott uns schenkt und uns geben will, weil er Leben erhalten und fördern will. So, kurzer Exkurs dazu mit diesen zwei Feinden. Und jetzt zurück zu dieser Frage der Ausrichtung. Wie kann nun dieses Lehre sie halten? Wie kann es denn konkret aussehen? Und wie können wir das umsetzen? Ich habe da für euch ein paar Fragen oder Gedanken mitgebracht, die mir selber einfach wichtig sind. Die erste Frage bei der Umsetzung beginnt eigentlich hier in unserem Herzen und in unserem Verstand bei der Frage, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt tun, was Gott sagt? Und wenn du dir diese Frage stellst, merkst du schnell, dass du auf die Grundlage des Glaubens kommst, zu überlegen, ja, warum will ich das dann oder warum will ich das dann nicht? Und wir sind sofort bei der Frage des Glaubens und des Vertrauens. Will ich das? Und es beginnt immer mit diesem Gebet, wenn Jesus sagt, lehret sie halten. beginnt es mit dem Gebet, Herr, lehre mich halten. Und dieses Gebet kommt aus der Haltung von einem Kind, das sagt, Vater, ich habe verstanden, dass du einen guten Plan hast mit meinem Leben. Ich habe verstanden, dass du mich durch und durch liebst und mir alles schenken willst, damit ich Leben und Leben fördern kann. So hilf mir, in deinen Spuren zu gehen. Hilf mir so zu leben, wie du dir Leben gedacht hast. Weil ich sehe, dass du als Schöpfer einen guten Plan für Leben hast. Dort beginnt es eigentlich. Es geht nicht darum, einfach Worte der nächsten Generation weiterzusagen, sondern es geht darum, die Worte Jesu in unserem Leben zu Fleisch werden zu lassen, damit die nächste Generation an uns ein Bild sieht, die dann wieder zurück zum Original geht, sagt, okay, wie kann ich das jetzt tun? Und das selber wieder zu Fleisch werden lassen lässt. Und da stellt sich vielleicht auch die Frage, warum sollte ich mich überhaupt an Gottes Wort orientieren wollen? Was bringt mir das? Das ist die Frage nach der Nützlichkeit der Gebote Gottes. Der Philosoph Jeremy Bentham ist ein früher Philosoph, der die Philosophie des Utilitarismus begründet hat, so diese Frage, eine Ethik der Nützlichkeit. Also wenn du etwas Gutes tust, dann hat das einen Nutzen für alle. Das war so sein Grundgedanke. Aber der hat gesagt, das Streben nach Lust und das Vermeiden von Schmerz sind die einzigen zwei menschlichen Grundkonstanten, die er erkennt. Und ich finde, er hat etwas gut getroffen. Unsere Kernmotivation, um etwas zu tun oder nicht zu tun, begründet er darin, dass wir entweder Lust auf etwas haben oder einen Schmerz vermeiden wollen. Es gibt sicher viele Wenns und Abers dabei, aber finde ich eine gute Limitierung der Gedanken. Und für einige, und für mich selber war das in der Jugendzeit genau so ein Punkt, wo ich gedacht habe, warum sollte ich Gottes Gesetz tun wollen, das sperrt und engt mich nur ein. Wenn ich das tue, was Gott mir sagt, verpasse ich das Leben, dann vermeide ich nicht Schmerz, sondern ich provoziere Schmerz und ich vermeide Lust. Gerade umgekehrt. Das war für mich der Grund, warum ich mich wegbegeben habe aus Gott, aus der Beziehung mit Gott. Und mein Fehler war, ich habe nur ganz kurzfristig geschaut im Moment. Und ich glaube, wenn wir herausfinden wollen, will ich das, müssen wir lernen, nicht den Moment zu sehen. Will ich im Moment Schoki essen und dafür den Preis vom Gewichtszunahme zahlen? So. Sondern wir müssen die langfristige Dimension anschauen. Weil Gottes Gesetz und Gebote, Jesus sagt, die Gebote sind dem Menschen für ihn gegeben. Das Sabbatgebot war nicht gegeben, damit wir eine Last tragen, sondern weil Gott sieht, es tut uns gut. Es fördert unsere Gesundheit und unser Leben, wenn wir einen Tag in der Woche zur Ruhe kommen. Gott sieht in allen Gesetzen eine lebensbejahende Dimension. Also wenn wir die Dinge zu Ende denken und nicht nur im Moment anschauen, so erkennen wir, dass Gott uns mit den Geboten genau dorthin bringen will, die Förderung von Lust, nämlich Teilnahme an einem ewigen Hochzeitsfest, einer riesigen Feier, wo der Wein nie ausgeht, eine unglaubliche Freude, keine Dimension von Trauer und Leid. Freunde, das wird gut. Die Förderung von Lust, so auf die lange Sicht. Und auf die lange Sicht auch die Vermeidung von Schmerz. Das ist das große Ziel der Gebote Gottes. Und wenn wir das nicht erkennen, dann hilft es vielleicht, unser Gottesbild wieder zu überprüfen, um dann an einen Punkt zu kommen, zu überlegen, will ich das? Ich glaube, ein zweiter Punkt dabei ist, oder ein zweiter Faktor, ohne den wir kaum etwas verändern werden, ist die Gottesfurcht. Wenn Gott für mich so, Bettler Kusi sagt, ein Hosensack-Heiland, oder wenn Gott für mich so ein Hosensack-Heiland ist, denn ich so wie ChatGPT einfach einsetze, wenn ich etwas brauche, wenn ich im Seich bin. Sage, jetzt hilf mir, Horti. Mach mal, jetzt schnell. Das ist nicht Gott. Gott hat mit Autorität und Heiligkeit zu tun. Und die Frage, will ich seine Gebote tun, hat auch mit der Frage zu tun, fürchte ich seinen Namen? Ehre ich die Heiligkeit Gottes? Wie stehe ich Gott gegenüber und das habe ich an ihm erkannt? Könnte uns auch helfen bei dieser Frage. Die zweite Frage, die dann automatisch auch kommt, ja, kann ich das denn tun? Wir wissen, wir sind alle Menschen. Unglaublich leicht beeinflussbar. Einige von euch haben große Disziplin, andere weniger. Hier, so. Ja, meine Güte, ich fühle mich immer wieder schon fast zu Beginn zum Scheitern verurteilt, wenn ich Dinge lese. Aber ich merke, dass sich eine Kernlüge in mir und auch in der Christenheit wie eingeschlichen hat. Diese Lüge, ich schaffe es ja sowieso nicht. Ich kann es gar nicht schaffen. So wie jemand auf dem Esel sitzt und so eine Karotte vor die Nase hält, damit der Esel läuft. So fühlen sich die Gesetze manchmal für den Christen an, dass er denkt, ja, ja, in diese Richtung gehe ich, aber ich werde es sowieso nie erreichen. Aber Gottes Wort sagt etwas anderes. Und das muss ich und will ich immer wieder umarmen. Sagen, ja, es kann sein und wird sein, dass wir stolpern und fallen und Fehler machen. Willkommen in der Menschheit. So. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber diese Überzeugung, ich schaff's nicht, ist eine Lüge des Teufels. Weil im neuen Bund haben wir den Geist Gottes erhalten, der hat was gemacht? Das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Und wie? Nicht nur als Forderung des Buchstabens, sondern zusammen mit der Verleihung der göttlichen Kraft. Das ist das, was wir am Pfingsten feiern. Wir haben eine Kraft erhalten, um das zu tun, was diese Kraft uns auch sagt, dass wir tun sollen. Also wir sind eigentlich fähig, das zu tun, was Gott fordert, als Kinder Gottes. Nicht, um dann unseren Himmel selber zu verdienen, sondern weil wir unser Heimatrecht im Himmel haben, weil wir einen neuen Stand haben, weil wir diese neue Kraft des Heiligen Geistes haben. Wir sind in eine neue Position gerückt. Und ich persönlich muss lernen, dass ich meine Menschlichkeit nicht als Ausrede nutze, sagen, ja, ja, ich kann es ja eh nicht. Sagen, ja, ich kann stolpern, ich kann dazu kommen, dass ich dem Geist Gottes zu wenig Raum gebe und nicht gehorche und etwas tue, was nicht gut ist, das kann es geben. Aber es ist meine Verantwortung, hundertprozentig. Weil eigentlich hätte ich alles, was es braucht, um das zu tun, was Gott gefällt. Herausfordernd, gell? Yes, I can. Nicht nur kann ich das, sondern yes, I can. Und da stellt sich dann die Frage, was soll ich denn tun, wenn ich sage, ich will und ich sage, ich kann? So ein paar Gedanken dazu, was kann ich dann ganz praktisch tun? Lies das Original. Das ist die erste Antwort, oder? Also brauch nicht immer nur Vorlagen von anderen, jetzt beim Beispiel vom Theater. Sagen, wenn du immer nur tust, was du hörst, was andere tun, dann bist du so ein Nachahm-Christ. Das hat auch ganz gute Punkte drin, aber es verändert sich relativ schnell. Also meine Ermutigung heute Morgen ist, deine ganze Spiritualität sollte nicht nur daraus bestehen, Predigten von anderen zu hören und Bücher von anderen zu lesen, sondern lies um Gottes Willen das Original. Benutze die Originalvorlage. Vielleicht kann dir ein Buch oder Gedanken von anderen Menschen helfen, das Original besser zu verstehen. Aber das Original kann durch nichts anderes ersetzt werden. Verlier dieses Original nicht. Lass es nicht zu, dass es nur im Bücherregal steht. Das ist original. Wie Nietzsche Buch. Bitte, bitte, bitte. Weil sonst sind wir ganz schnell bei diesem Theater. Ganz, ganz schnell. Lies das Original. Jesus selber sagt in der Bergpredigt immer wieder diese Redewendung, dass er sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Und wir könnten vielleicht sagen, ihr habt gehört, was man in der Pfimi sagt. Aber lies doch das Original. Und du wirst sehen, dass ganz vieles übereinstimmt. Und vielleicht entdeckst du Punkte und denkst, oh, da hätten wir noch Potenzial. Ihr habt gehört, was wir in der FMG euch immer wieder sagen. Toll, aber bitte liest das Original, weil ich weiß, wer ich bin. Darum sage ich, bitte liest das Original. Und stützt dich nicht zu fest nur auf diese vorgefertigten Fertigmenüs. Kurzpredigten, kurze Input und TikTok-Aussagen. Das ist nicht alles Original. Mach mal gute Gedanken dabei, aber wenn man das dann mit der Bibel vergleicht, denkt man, bleib wie du bist. Oh nein, bitte nicht. Lies das Original, werde wie Jesus. So. Es gibt so viele Gedanken in unserer Zeit, die nicht dem Original entsprechen. Lies das Original. Also, wenn wir dieses Buch, dieses Wort Gottes, diese Gedanken Gottes als Richtschnur brauchen wollen, ja, dann ist es gut, wenn ihr das auch kennen, oder? Das ist klar. Dann, wenn wir das als Richtschnur brauchen wollen, dann hat es auch damit zu tun, dass ich auch hören will, was drin steht. Dass ich mich persönlich auch hinterfragen lasse. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du die Bibel aufschlägst, neigen wir manchmal dazu, überall bestätigende Bibelverse für unser Handeln und Tun zu finden. Das ist krass. Krass, wie man in der heutigen Theologie fast jede Meinung eigentlich irgendwie begründen kann, indem man irgendeinen Bibelvers rauspickt. Das bringst du fast alles zustande. Aber die Frage ist, wenn du das Original in die Hände nimmst, bist du bereit, auch dein Herz zu öffnen, dass Gott auch reinsprechen darf? Und ich weiß, es ist nicht so angenehm. Es ist für uns alle schöner, wenn uns jemand auf die Schulter klopft und sagt, oh, du guter und treuer Knecht, geh ein zu seines Herrn Freude. Oder? Und wenn dann das Wort Gottes wie ein Spiegel ist, der dir schonungslos zeigt, dass du dastehst mit heruntergelassenen Hosen, mit dreckigem Gesicht, das ist nicht so angenehm. Aber das heißt, ich demütige mich immer wieder, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, vor dem heiligen Gott, wo ich sage, du bist Gott und ich will hören, was du sagst. Nicht ich werde definieren, was hier drin steht, sondern ich möchte entdecken, was du sagen willst. Hat mit dem ersten Punkt zu tun, dass ich das überhaupt will, dass ich mich überhaupt darauf einlasse. Lies das Original, lies demütig, offen, fragend. Wenn du Bibel liest und die Bibel langweilig ist, dann hat es damit zu tun, dass du keine Fragen stellst. Also wenn du liest, dann fang an, dem Gelesenen Fragen zu stellen, mit Gott darüber zu sprechen. Was willst du mir da sagen? Und du wirst entdecken, wie Gott zu sprechen beginnt. Stell deine Fragen. Und das Dritte ist, lies geduldig. Ich habe das Bild vom Turm von Pisa hingestellt. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir sagen, okay, ich habe irgendeinen Bereich Arbeit, ich habe einen Fehler gemacht. Hä? Ich habe jemanden angelogen, um gut dazustehen. Und du liest, man soll nicht lügen oder sagt die Wahrheit, gib nicht falsches Zeugnis, was auch immer. Du merkst, oh, falsch. Ah, okay. Kurz korrigieren, habe ich erkannt, alles gut. Der Fakt aber ist, der Grund, warum dass du vielleicht gelogen hast auf der Arbeit, hat vielleicht damit zu tun, dass hier unten schon das Fundament nicht gut ist. Vielleicht hast du irgendwo in der Kindheit einen Bereich gehabt, wo du zu wenig Annahme erlebt hast und dir ist es so wichtig, gut vor Menschen dazustehen, um angenommen zu werden. Und dieser innere Konflikt führt dazu, dass du vielleicht in gewissen Situationen Dinge beschönigst und nicht korrekt darstellst, wie sie sind. Und da reicht es nicht, wenn du sagst, ah, ich werde das von jetzt an nicht mehr tun. Weil ganz tief unten ist das Fundament immer noch schief. Und ich glaube, das Wort Gottes will uns helfen, nach Römer 12, in der Erneuerung unseres Denkens, nicht nur einzelne Handlungen zu vermeiden und zu unterbinden oder zu tun, sondern unser Fundament grundlegend neu auszurichten. Auf ein neues Denken als Kinder Gottes, die total angenommen und geliebt sind. Wo wir sagen können, ah, ich erlebe mich vielleicht, wo habe ich den Bereich Ressourcen? Vielleicht, ah, ich habe Mühe mit Großzügigkeit oder mit Gier und Geiz und ich will immer mehr und habe das Gefühl, ich komme immer zu kurz. Das reicht nicht, wenn du mal großzügig Geld in die Kollekte wirfst und dann ist das erledigt. Sondern oft ist tiefer darunter irgendwo Erfahrungen, Erlebnisse, Ansichten, Prägungen, sei es Existenzängste, Erfahrungen, du bist zu kurz gekommen, du wurdest betrogen oder was auch immer. Und ich glaube, unser Leben aufzuräumen und in Ordnung zu bringen, hat auch damit zu tun, ganz stark am Fundament zu arbeiten. Weil wenn das Haus so schief steht, bringt das nicht mega viel, wenn du hier oben ein bisschen korrigierst. So möchte ich Mut machen, dass wir auch geduldig uns Zeit nehmen, unser Fundament immer wieder in Ordnung zu bringen, am Fundament zu arbeiten, unseren Kernglaubensüberzeugungen, wer ist Gott, wer bin ich, was sagt Gott über mich? Wie komme ich in den Himmel? Was soll ich tun? Sondern diese Glaubensüberzeugungen zusammenzubringen dann mit Verheißungen Gottes. Warum soll ich das tun? Was verspricht er uns davon? Wozu dient das Ganze? Und ich glaube, dass es uns dann ein ganzes Fundament wieder einfach stabilisiert. Und schlussendlich lohnt es sich auch, dass wir uns Zeit nehmen, daran zu arbeiten, keine Kosten zu scheuen. Ich bin immer dafür, auch mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Für mich war die Zeit während Corona echt auch sehr schwierig und herausfordernd. Man steht da zwischen allen Fronten und kann es niemandem mehr recht machen. Das ist echt herausfordernd. Das hinterlässt auch Schmerzen. Und dann sagen, ich nehme mir eine Zeit, wo ich selber in die Seelsorge gehe, wo ich viel Geld dafür zahle. Weil ich weiß, wenn ich das einfach wie eine Leiche im Keller lasse, kommt das nicht gut. Ich muss selber nochmal hinschauen, aufräumen und Dinge in Ordnung bringen. Das mache ich nicht nur für mich. Das mache ich einerseits für mich selber, für meine Ehe, für meine Kinder, für die Kirche, aber auch für meine Nachkommen. Weil das Fundament, worauf wir bauen, hinterlassen wir dann auch ein Fundament unseren Kindern und Nachkommen. Also tu es nicht nur für dich, tu es für deine Kinder, deine Großkinder, tu es für die anderen Leute, auch in der Gemeinde. Also gesteh dir das zu und bleib dran. Will ich das, kann ich das und das soll ich tun. Ich gebe dir diese zwei Fragen jetzt mit nach Hause. Ich werde dann abduften in die Ferien und überlasse euch dann mit diesen zwei Fragen. Genau. So, was nimmst du jetzt mit? Was nimmst du persönlich jetzt mit von heute Morgen? Ist es ein Bibelvers? Hat Gott etwas in dir berührt? Ich bin dann oft, wenn ich dazu höre oder jetzt auch in der Predigtvorbereitung, sitze ich dann da und ich habe immer so wieder so einen Moment, wo Gott einfach seinen Finger in mein Herz reinlegt und sagt, Etti, da möchte ich mit dir weitergehen. Was hat Gott heute Morgen dir gezeigt? Hat er dir einen Lebensbereich aufgedeckt, wo du sagst, okay, ich sehe, da habe ich übel krumm gebaut und ich möchte mich neu in das Wort Gottes klemmen, um herauszufinden, was Gott sagt, auch in die Tiefe meiner Seele hineinzublicken und zu schauen, warum tue ich das überhaupt? Sind es Dinge, wo du merkst, hey, ich muss grundsätzlich neu über mein Gottesbild nachdenken oder über meine Beziehung zum Wort Gottes? Ich überlasse es dir, darauf eine Antwort zu geben, aber bitte dich, dir das mal zu überlegen, jetzt auch während den nächsten zwei Liedern. Was hat Gott jetzt in meinem Herzen angestoßen? Und das möchte und das soll und das kann ich jetzt tun. Darf ich euch bitten, dass wir miteinander beten und Gott eine Antwort geben? Jesus, ich danke dir, dass wir frei von Gesetzlichkeit sind, aber ich danke dir, dass wir nicht ohne Gesetz sind, nicht ohne Gebote, nicht ohne Anweisungen, nicht hilflos zurückgelassen, sondern du hast uns ganz klar deinen Willen offenbart, wie du möchtest, dass wir leben, wie du dir Leben gedacht hast, wie gelingende Beziehungen funktionieren, wie Leben gut kommt, langfristig gut kommt, nicht nur kurzfristig unsere Lust stillt. Und so bete ich, Jesus, dass du uns Gnade schenkst, dass wir uns deinen Worten, deinen Geboten immer wieder von der Erkenntnis deiner Person her annähern dürfen. Weil wir erkennen, wer du bist, wie heilig und wie groß du bist. Und weil wir sehen, was du für uns getan hast, dass wir Erlöste sind, du uns den Himmel schenkst, ewiges Leben schenkst, du uns gerechtfertigt hast, dass wir gerecht vor Gott dastehen können. So dass wir einen tiefen Wunsch in uns tragen und aus uns herauskommt, dass wir als Kinder Gottes so zu leben beginnen, wie Kinder Gottes eben leben, damit Leben gelingt. Ich bete für einen göttlichen Hunger, ich bete für Mut, auch Dinge in unserem Leben zu benennen, wo wir sehen, dass es nicht in Ordnung ist, nicht Dinge schön zu reden. Ich bete immer wieder auch um diesen Geist der Buße, über unser Leben, Jesus. An jeden dünkt seinen Weg recht. Jesus, wir möchten unser Leben immer wieder vor dich hinhalten, um dir ähnlicher zu werden. Und ich bete so für diesen Geist Gottes, der diesen Hunger in uns weckt heute Morgen. Ich danke dir dafür. Ich bete auch für Personen, die da sind und vielleicht gerade auf der Seite der Gesetzlichkeit zu kämpfen haben, die immer wieder auf diese Seite runterfallen und das Gefühl haben, indem ich das tue, hat Gott mich jetzt lieber. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, denkt Gott jetzt schlecht über mich und verdammt mich deswegen. So bete ich für eine neue Freiheit, dass das Evangelium mit neuer Kraft in den Herzen kommt. Ich bete für Personen, die da sind, die irgendwie dich kennen, Jesus, aber nicht in dieser Haltung da sind, dass du der König bist über ihrem Leben. So bete ich für tiefe Lebenshingabe am heutigen Morgen, wo man sagt, Jesus, du bist König. Wo wir unsere Kronen vor dir niederlegen und sagen, heilig, 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 bist du Herr Gott Zebaoth, du bist der Herr, du bist der König. Und was du sagst, das will ich tun. So bete ich, dass diese Haltung auch heute Morgen freigesetzt wird in unseren Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich sehe auch einen großen Nebel, so wie einen Geist der Verwirrung über gewissen Bereichen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du auch kommst und gerade in gewisse Lebensbereiche, auch in moralische Aspekte, in ethische Themen, wie reinbläst, auch in unsere Gesellschaft, wo wie neue Offenbarung Gottesfurcht kommt, wo wir nicht tun, was die Zeitungen sagen, wo wir nicht dem Mainstream, dem sind folgenden Zeitgeist, sondern neu erkennen, was du sprichst, was dir wichtig ist. Was, dass du sagst, dass wir schützen sollen und wovor wir flüchten und fliehen sollen. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.